Cordelia und ich standen am nächsten Morgen schon um 6 Uhr früh an der Haltestelle, wartend auf einen Kleinbus nach Kuljuk, dem größten Basar der Stadt. Dort befand sich auch der Busbahnhof. Ilias Mutter hatte uns vorgeschlagen, einen Ausflug in die Berge zu machen. Ein älterer Herr sagte uns, der Bus sei gerade erst weggefahren, also gingen wir in ein Geschäft, um noch eine Flasche Wasser zu kaufen. Mir war aufgefallen, dass es hier fast keine Supermärkte gab. Mancherorts bauten sie schon welche, aber das ganze Konzept steckte noch in den Kinderschuhen. Für Lebensmittel und frische Produkte ging man auf den Markt. Für Haushalts- und Fertigartikel besuchte man einen der unzähligen Tante-Emma-Läden. Diese hießen meistens Pepsi-Market, manchmal auch Coca-Cola-Market oder Snickers-Market. Große westliche Firmen vermarkteten sich hier mit ungekannter Aggressivität. Ein Geschäftsinhaber konnte am Ladenschild sparen, indem er sich eines von Pepsi oder Coca-Cola stellen ließ. Kühlschränke und Belieferungen natürlich inklusive. Selbst der Basar in Ilias Straße trug den Namen Pepsi-Basar. Und über dem großen Eingangstor zur Markthalle thronte eine riesige Pepsi-Flasche aus Pappe. So kauften wir eine Flasche Wasser. Mit Karte konnte man hier fast nirgendwo bezahlen. Ohne Bargeld war man total aufgeschmissen. Ich fischte ein Bündel usbekischer Soms aus der Tasche. Dünne bunte Scheinchen, die wegen einer herben Inflation fast nichts mehr wert waren. Der kleinste Schein waren 1000 Som, das sind etwa 8 Euro Cent. Der höchste Schein 100.000 usbekische Som, immerhin 8 Euro. 50 und 100.000er Scheine waren erst wenige Monate zuvor ausgegeben worden. Das hatte die Bargeldmengen zumindest etwas entschlackt. Davor war lange Jahre die 10.000 Som-Note die höchst dotierteste gewesen. 84 Euro Cent. Das hatte dazu geführt, dass die Leute mitunter kiloweise Geldscheine mit sich herumzuschleppen hatten. Oder man zahlte in Dollar, die inoffizielle Zweitwährung Usbekistans. Größere Ausgaben wie Autos oder Wohnungskäufe wurden beinahe ausschließlich in Dollar getätigt. Der Verkäufer hatte keine passenden Münzen zum Wechseln. Das kam häufig vor. Da es aber um Kleinstbeträge ging, war es in Usbekistan üblich, stattdessen winzige, eingeschweißte Lutschbonbons als Wechselgeld auszugeben, wenn die Kasse den zu wechselnden Betrag nicht hergab. Das führte dazu, dass ich immer Karamellbonbons in der Tasche hatte und eingeschweißte Kuruts, kleine weiße Kügelchen, die aus geronnener Joghurtmasse und Weizenschrot bestanden und mir absolut nicht mundeten. Die gab ich dann immer Ilja ab, der sie liebte. Ein Kleinbus kam neben uns zum Stehen, in der Windschutzscheibe ein handgeschriebenes Schild. Kuiluk. Wir quetschten uns hinein, es gab 8 Sitzplätze, doch während der chaotischen Fahrt winkten immer noch mehr Leute den Bus heran, bis wir schließlich 11 Erwachsene waren, auf deren Schößen man noch ein halbes Dutzend Kinder verteilte. Am Kuiluk-Bazar ging verkehrstechnisch gar nichts mehr. Der Bus hielt in dritter Reihe, überall liefen Leute auf der Fahrbahn, brüllten rum, das Hubkonzert kaum übertönend. So eine Unordnung, ächzte Ilja. Mitten auf der Straße entluden Usbeken vom Land einen Transporter, Kisten wurden geschleppt, Säcke mit Kleidung Richtung Marktflecken gehievt. Die Mutter erwartete uns schon. Siehst du, wie wir hier leben, meinte sie kopfschüttelnd. Dieses Chaos! Ich fragte mich, warum sie bis zum 45. Lebensjahr gewartet hatte, um auszuwandern, und sich nicht längst in ihr gelobtes Russland abgesetzt hatte. Die Busfahrt verschlief ich. Wir machten uns auf den Weg in einen ehemaligen sowjetischen Kurort, der mittlerweile größtenteils unbewohnt war. Seit der Reformierung der hauptstädtischen Registrierungsgesetze waren unzählige in die Hauptstadt gezogen. Dörfer und Kleinstädte litten unter massiver Abwanderung. Ich erwachte durch heftiges Schaukeln. Wir kurften eine staubige Piste in Serpentinen die Berge hinauf. Das Panorama war atemberaubend. Die Berge waren saftig grün, doch vom Steppengras abgesehen waren sie kahl. Kein Baum, kein Strauch, nur grüne Halme unter sengender Sonne. Vor uns trieb ein Hirte seine Schafe am Straßenrand entlang. In dem kleinen Kaff angekommen, steuerte die Mutter auf ein Geschäft zu. Erfrischungen kaufen, wie sie sagte, und ich staunte nicht schlecht, als sie mit 7 Litern Bier wieder rauskam. Dabei war es doch erst kurz nach 10 Uhr morgens. Wir gingen die Dorfstraße entlang, einige Städter flanierten vor uns, die anhielten und Selfies vor den wuschelig grünen Bergen machten. Wir hatten kaum das Dorf verlassen, da riss vor uns der Boden auf, unter uns ein reißender, klarblauer Bergfluss, über den eine zitternde, dünne Hängebrücke führte. Wir balancierten hinüber, setzten uns in ein Fleckchen Schatten und frühstückten. Die Mutter hatte ordentlich was aufgefahren. Schaschlikspieße von gestern, Lepioschke, Salat, gebratene Hammelleber. Sie öffnete die erste Flasche, goss Bier ein. Sie grinste mich fröhlich an. Ich liebe solche Ausflüge. Aber mein Sohnemann ist ein fauler Hund, seine kleine Schwester ebenso. Von meinem Mann gar nicht erst zu reden. Ich könnte mich auf den Kopf stellen, die würden nirgends hinfahren mit mir. Ich freue mich also riesig, wenn mal einer hier ist, der Lust auf solche Touren hat. Ilja und auch seine Mutter hatten einen guten Zug am Leibe. So ließen wir uns volllaufen, während unter uns der Bergfluss entlang donnerte. Mit steigendem Pegel wuchs der Rededrang von Iljas Mutter noch weiter. Sie riss Mutter und Sohn Witze, kniff ihm ständig in die Backen, verwuschelte ihm den Lockenschopf und sagte immer wieder, wie prächtig er ihr geraten sei. Und so klug auch. Und bei allem doch vernünftig geblieben. Und das Herz am rechten Fleck. Ilja ließ das wortlos über sich ergehen. Da kam eine sehr füllige Frau in weiter roter Bluse um die Ecke, völlig außer Atem vom Aufstieg. »Ach nein! Touristen?« keuchte sie. »Woher seid ihr?« »Das kennt«, sagte die Mutter. »Und er hier ist unser Gast aus Deutschland.« Die Frau blickte mich aus runden Augen, aus einem noch runderen Gesicht an. Dann riss sie kurzerhand den rechten Arm hoch. »Heil Hitler!« »Ach nee, guten Morgen heißt es bei euch, oder?« Sie lachte, wie toll, Iljas Mutter stimmte mit ein. »Versteht er Russisch?« wollte die Mutter von meinen Gastgebern wissen. Ich antwortete für sie. »Ein Deutscher, na das ist ja was. Meine Cousine war mit einem Deutschen zusammen. Harald hieß der, glaube ich. Sie hat ein paar Jahre dort gelebt. In Dortmund. War ein Skandal. Die zwei haben einen kleinen Sohn in die Welt gefickt.« Sie wiegte ihre breiten Hüften vor und zurück und lachte. Aber das hatte sich dann schnell erledigt mit dem Harald. Der hielt nichts von den ganzen Flüchtlingen, die seit ein paar Jahren zu Millionen zu euch kommen. Er hat ein paar Mal zu oft die Araber zusammengehauen. Jetzt haben sie ihn weggesperrt für ein paar Jahre, hat's zu doll getrieben mit denen. Sie machte eine kurze Pause. Und? Was denkst du über den Krieg? Bist du für die Ukraine oder für Russland? Für die Ukraine, antwortete ich trotzig und wappnete mich schon mal. Ach ja, wer hätt's gedacht? Na, er weiß ja gar nicht, was da wirklich passiert, mischte sich die Mutter verteidigend ein. Ist doch Quatsch, widersprach ich. Ich kenne doch selber Ukrainer. Das sind keine Faschisten oder Neonazis, sondern stinknormale Leute, die jetzt Hals über Kopf flüchten müssen, weil die Russen entschieden haben, in ihre Heimat einzumarschieren. Nein, nein, erwiderte die Frau gereizt. Ist sehr gut, dass Putin da mal aufräumt. Ansonsten gibt's da bald auch diese schwulen Paraden, wie bei euch. Was hat das denn mit dem Krieg zu tun, wollte ich wissen. Bist du etwa schwul? Nein, aber das sind doch Äpfel und Birnen. In Taschkent war neulich eine Gay-Parade. Da war schnell Schluss mit. Haben sie alle zusammengeschlagen. Ich verlor die Lust an diesem Gespräch. Hier wurden für meinen Geschmack zu viele rote Linien übertreten. Zumindest die roten Linien meines Weltbildes. Die Mutter plauderte noch ein Weilchen mit der Frau. Sie war auch eine ethnische Russin, die demnächst nach Russland spät aussiedeln wollte. Ihr Sohn auch. Gut, der müsse dann natürlich in die Armee, aber das habe noch keinem geschadet. Na dann, macht euch noch einen schönen Tag. Heil Hitler, sagte die Frau zum Abschied und empfahl sich. Gut angetrunken erstiegen wir weiter die Berge. Ich merkte schnell, dass ich deutlich mehr Kondition hatte als meine beiden Gastgeber, die sich keuchend hinter mir herschleppten. Das Flüsschen entschwand im Tal, verkam zu einer glitzernden Perlenschnur. Wir kämpften uns den staubigen Pfad empor Richtung Gipfel. Rechte Hand erspähte Ilja eine klaffende schwarze Höhle. »Ui, lass uns das mal ansehen«, rief er, und zu zweit kletterten wir über das Geröll zu dem klaffenden, dunklen Loch. Die Mutter ruhte sich derweil im Schatten aus und schöpfte Kraft. »Das ist ein alter Bergwerksstollen«, rief Ilja euphorisch und war schon dabei, hineinzuklettern. Ich kletterte ihm nach, mit der Handytaschenlampe erkannten wir einen alten Stollen, mit morschem Holz rudimentär abgestützt. Wir gingen weiter, ich hatte ein mulmiges Gefühl. Die helle Öffnung wurde kleiner und wir stolperten in undurchdringliche Schwärze. Als vor uns dicke Steine auf dem Boden lagen und die Holzstützen, die hier einst den Stollen stabilisiert hatten, in morschen Fetzen vor uns, da beschlossen wir umzukehren. Im Schatten bei der Mutter fragte ich Ilja, ob er wisse, was man da einst abgebaut hatte. Es sind alte Uranminen, meinte er ungerührt. Wie bitte? Wozu klettern wir denn in Uranminen rum? Das strahlt doch. Ein steingebundenes Uran ist ungefährlich, meinte er, und ich glaubte das wohl besser. Heute war Feiertag in Usbekistan. Der Ramadan war vorüber und die Menschen begingen den Tag des Fastenbrechens, den man in Deutschland auch als Zuckerfest kennt. Ilja, selbst bekennender Orthodoxer, scherte sich nicht darum. Er wollte heute, statt das Zuckerfest zu feiern, einen tropfenden Wasserhahn in unserer Wohnung reparieren. So schlenderten wir los auf der Suche nach einem Geschäft für Baumaterialien, wo er eine Rohrdichtung zu finden hoffte. Wir gingen in den Innenhof hinunter. Hinter den Autos auf der kleinen Wiese zwischen zwei Aufgängen hatten 5 Männer soeben ein Schaf geschlachtet. Sie hatten eine Decke untergelegt. Als wir aus der Tür kamen, zogen sie dem toten Tier gerade die Haut ab. Die machen Sachen, meinte Ilja. Ausgerechnet hier im Hof? Kein einziger Laden hatte offen. Überall stand geschlossen wegen Chaid. Die Straßen waren wie leergefegt. Heute saß man mit der Familie bei einem Festessen zusammen, ließ die Arbeit ruhen, verbrachte den Tag zu Hause. Windig war es heute, ein staubiger Wind peitschte durch die Straßenschluchten. Hoffentlich nicht wieder ein Sandsturm, brummte Ilja. Das käme mittlerweile öfter vor, spätestens seit der fast endgültigen Austrocknung des Aralsees im Westen des Landes gäbe es zu viel ungebundenen Sand, der vom Wind in alle Richtungen verteilt werde. Letzten Oktober habe das Leben in der Stadt 2 Tage stillgestanden, da heftige Sandstürme durch die Stadt gepeitscht waren. Es sei unmöglich gewesen, sich im Freien aufzuhalten. Der Sand blieb diesmal aus, doch der Wind riss an Markisen und Marktständen. Weiter vorne wehte der Wind die großen Sonnenschirme eines Erdbeerhändlers von dannen, geradewegs auf ein kleines Grüppchen Männer zu, die erschrocken in Sicherheit sprangen, als ihnen die wuchtige Stelze des Sonnenschirms entgegengeflogen kam. Am nächsten Tag war ich mit einem Ghul verabredet. Heute hatte sie keine Zeit gehabt, da sie selbst das Fastenbrechen mit ihrer Familie beging. Wir verabredeten uns um 11 Uhr an der Puschkin-Statue im Zentrum. Sie kam 40 Minuten zu spät. Ich freute mich riesig, sie zu sehen, und sie schien noch kaum glauben zu können, dass wir uns in Taschkent wiedersahen. Das letzte Mal hatten wir uns Ende Februar gesehen, in einer Kleinstadt nördlich von Kemerovo, im tiefsten Winter. Du musst entschuldigen, Julius. Bei uns um Viertel ist die ganze Nacht der Strom ausgefallen. Mein Handy hat deswegen nicht geladen, ist ausgegangen nachts. Also hat mein Wecker nicht geklingelt. Ja, macht ja nix, sagte ich und wollte wissen, wie ihr Umzug abgelaufen war. Es war die Hölle, ächzte sie. Du machst dir gar keine Vorstellung. Meine Mutter und ich haben alles wochenlang vorbereitet und gepackt in Tomsk. Wir haben fast 10 Jahre dort gewohnt, da kommt einiges zusammen. 19 Gepäckstücke, a 408 Kilogramm. Wir haben es schlussendlich im Flugzeug aufgegeben. 2 Gepäckstücke inklusive, 17 Stück Übergepäck. Wir haben davor alles versucht, wollten Speditionsunternehmen anheuern. Die erste Firma wollte 2000 US-Dollar, Frechheit, das ist viel zu viel. Die zweite Firma meinte, einen Preis könne man noch nicht ermitteln. Man würde das dann bei Ankunft sehen. Die dritte Firma meinte allen Ernstes, bei so vielen Gepäckstücken käme auch gern mal was weg, aber naja, es käme dann eben an, was ankomme. Dann haben wir bei der Fluglinie gefragt. Die meinten, Platz wäre theoretisch, aber buchen könne man so viel Gepäck nicht. Es sei Glückssache, ob am Ende genug Platz frei bliebe. Also was hatten wir für eine Wahl? Wir sind also nach Novosibirsk gefahren. 3 Freunde dabei, die uns schleppen halfen und die überschüssigen Taschen zur Not mit nach Hause genommen hätten, wenn nicht alle ins Flugzeug gepasst hätten. Beim Check-in hieß es direkt, sie warten hinten mit dem ganzen Krams. Wir fertigen erstmal die anderen Passagiere ab und dann schauen wir mal, ob noch Platz ist für ihre 19 Taschen da. Wir warteten also, bis alle eingecheckt und nur noch wir übrig waren. 3 Personen sind ja noch vor ihnen dran, beharrte die Frau. Und wo sind diese Personen? Fragte ich nach. Wir müssen das hier nach Vorschrift machen, sagte die Frau. Wir müssen sicher gehen, dass diese Personen nicht hier sind. Aber sie sind doch nicht hier, sagte ich. Das sehen Sie doch. Ungerührt nahm sie die Passagierliste zur Hand. Alina Gagarevna. Sie blickte auf, sah sich um. Wie ein Roboter. Wir guckten ganz betreten. Pyotr Vassilov. Vor ihr standen nur meine Mutter, die 3 Tragegehilfen und ich. Hier ist keiner, sehen Sie doch, meinte ich genervt. Sie ignorierte den Einwand. Alexei Petrov? Wieder sah sie sich um. Na gut, Sie haben Glück. Diese 3 Personen sind nicht hier. Dann können wir alles mitnehmen. Boah, ich war so erleichtert. Mein Bruder wartete schon am Taschkenter Flughafen auf uns. Er hat extra die Beamten am Eingang bestochen, dass er zum Kofferband rein durfte, um uns dort helfen zu können. Daj mateva kuće bi kuće Aymgul und ich spazierten los, wie immer quasi auf Anhieb, im Gespräch über Gott und die Welt vertieft. Es war heiß und die grünen Straßen im Zentrum voller flanierender junger Leute. Wir setzten uns in die Korbstühle einer gemütlichen Kaffeeterrasse. Wenig später stieß Aymguls Bruder dazu, der mich gerne hatte kennenlernen wollen. Ein breitschultriger, selbstbewusster Endzwanziger mit Königsbart erschien etwas gehetzt, setzte sich zu uns und drückte mir die Hand. Julius, endlich lernen wir uns mal kennen. Ich habe schon so viel von dir gehört. Spätestens als Aymgul erzählt hat, dass du mit dem Fahrrad zu ihr nach Toms geradelt bist, war dir mein Interesse sicher. Er steckte sich in geübter Bewegung eine Zigarette in den Mund. Dann wurde er plötzlich ernst. Das hier ist was anderes, als was du kennst. Du bist hier nicht in Europa. Und du bist ja auch nicht in Russland. Geh hier nicht spazieren. Trau keinem. Wenn dich einer anspricht, geh sofort weiter. Hör keinem zu. Mir droht die Gefahr, kein Spaß. Wenn ich dir einen Rat geben darf, fahr mit dem Taxi ins Zentrum. Setze dich in ein Café. Arbeite am Laptop oder schau Filme auf dem Handy. In einem Café bist du sicher, da tut dir keiner was. Aymguls Bruder war ein Schnacker. Ein sympathischer und selbstbewusster zwar, aber trotzdem ein Schnacker. Er machte auf mich den Eindruck, als sei das Leben ein Spiel für ihn. Nach allem, was ich über ihn wusste, war er eine Art Unternehmer, hatte ständig irgendwelche Geschäfte am Laufen. Mal klappte das, mal aber auch nicht. In Russland hatte er mal eine Kneipe aufgemacht und dann gewinnbringend wieder verkauft. Vor 1,5 Jahren hatte er in Usbekistan eine Firma gegründet, die Haustüren aus Russland importierte für den usbekischen Markt. Holz war billiger in Russland als in Usbekistan. Sowie elektrische Heizkörper aus Shenzhen, die per LKW über Kasachstan geliefert wurden. Irgendwas hatte da aber nicht hingehauen. Einer seiner Geschäftspartner hatte sich aus dem Staub gemacht und er saß nun auf einem Haufen Lieferversprechen und musste zusehen, wie er die schon abgeschlossenen Verträge erfüllte. Aymgul erzählte dann, vor wenigen Jahren wäre es ein riskantes Unterfangen gewesen, wenn Mann und Frau einfach in irgendein Café gingen. Die Polizei hatte damals oft die Ausweise kontrolliert, überprüft, ob die zwei verschiedengeschlechtlich zusammensitzenden Kaffeetrinker verheiratet waren. Und falls nicht, wurde man auch mal mitgenommen auf die Wache, wo dann Ermittlungen wegen Prostitution angeschoben wurden. Aber unser neuer Präsident liberalisiert ja, was das Zeug hält. Er hat die Einreisebeschränkungen für Touristen abgeschafft, sich auf visafreie Einreise mit den Nachbarländern geeinigt. Plötzlich tauchte aber doch Polizei auf. Dutzende Beamte fluteten die Straßen, sperrten die vierspurige Hauptstraße. Plötzlich war es still, mucksmäuschenstill. Nichts fuhr mehr, die breite Fahrbahn war wie leergefegt. 4 Beamte betraten die Terrasse des Cafés. Alle in den Innenraum sofort, in wenigen Minuten fährt hier unser sehr verehrter Präsident vorbei. Sie dürfen in dieser Zeit nicht hier sitzen. Kopfschüttelnd gingen die Gäste in den Innenraum des Cafés, wo das Personal von der Polizei angehalten wurde, die Jalousien herunterzulassen. Wir saßen also im abgedunkelten Innenraum und lugten durch die Schlitze der Rollläden. 10 Minuten geschah nichts. Dann fuhren Polizeibusse vor, erst 1, 2, dann 5, gefolgt von 12 schwarzen, glänzenden, gepanzerten SUVs mit verspiegelten Scheiben. »Warum so viele?«, fragte ich Aymgul. »Das senkt das Anschlagsrisiko. 11 Wägen sind leer und nur in einem sitzt der Präsident.« »Genau, nur in einem sitzt unser großes, hochverehrtes Onkelchen«, lachte der Barmann spöttisch. »Das ist einfach nur falsch«, sagte Aymgul. »So weit wie dieser Mann kann ein Staatspräsident sich gar nicht von seinem Volk entfernen.« Russland war sicher ein autoritärer Staat, jetzt noch einmal mehr als vor ein paar Jahren. Und trotzdem war Russland ein europäisches Land und längst nicht so autoritär wie das streng muslimisch-konservative Usbekistan. Das merkte ich jetzt allzu deutlich. Usbekistan war mir in vieler Hinsicht so fremd, dass manchmal Heimweh nach Russland in mir aufkeimte. Weil da alles so vertraut war. Auch war Russland deutlich liberaler als Usbekistan, was auch an den Menschen lag, die nicht so konservativ geprägt waren wie hier. Auch die Behörden kannten hier weniger Spaß. Wurden Regimekritiker in Russland vielleicht mit Geldstrafen belegt oder mal in 2-wöchigen Arrest gesteckt? Hier verschwanden Menschen, die etwas Falsches sagten. Als vor wenigen Jahren extremistische Gruppen aus dem benachbarten Afghanistan eingesickert und Terroranschläge verübt worden waren, hatte man eine noch härtere Gangart eingelegt. Kopftücher wurden verboten, Muslime mit langen Bärten von der Polizei zwangsrasiert. Das Internet wurde strenger Zensur unterworfen. Anscheinend hatte das geholfen, diese Einschränkungen von muslimischen Glaubenssymbolen waren mittlerweile wegen abnehmendem Extremismus wieder aufgehoben worden. Dass die Behörden hier keinen Spaß verstanden, verdeutlichte mir Aimgul an einer Anekdote. Das war eine verrückte Geschichte. Vor etwa 5 Monaten wollte meine Mutter nach Usbekistan fliegen, begann Aimgul. Wir spazierten gerade durch eine Fußgängerzone, überall standen diese Boxautomaten rum, wo man für etwas Geld gegen einen kleinen Boxsack kloppte, der dann zurück ins Gehäuse gedrückt wurde, woraufhin unter Piepen und Blinken die eigene Schlagkraft angezeigt wurde. 3 Muslime in Niqab versuchten sich und kicherten unter den schwarzen Gesichtsschleiern hervor. Sie gaben ein skurriles Bild ab. Und ich arbeitete ja zu der Zeit noch im Corona-Krankenhaus, verdiente gutes Geld und schenkte meiner Mutter die Flüge. Ich buchte und bezahlte sie. Soweit so gut, meine Mutter flog 2 Wochen nach Usbekistan. Als sie dann jedoch ihren Rückflug antreten wollte, hieß es am Schalter, da sei ein Problem in ihrer Buchung. Vor- und Nachname waren vertauscht angegeben worden. Meine Tochter hat das gebucht. Aber das kann doch mal passieren. Würden Sie die Daten bitte ändern? Nicht möglich. Wir müssen Sie leider vom Flug ausschließen.
Was?
Nein, das geht nicht. Ich muss morgen zur Arbeit. Tut mir leid. Wir streichen Sie jetzt von der Passagierliste. Na, von mir aus. Aber dann verkaufen Sie mir halt ein neues Ticket. Keine freien Plätze mehr.
Bitte?
Aber Sie haben mich doch gerade rausgestrichen. Es sind keine Plätze frei, antwortete die Schalterfrau tonlos. Sie wandte sich an einen Beamten von Usbekistan Airways am Hauptschalter. Der wollte $200, dann ließe sich das regeln.
Aber das ist Bestechung,
ereiferte sich die Mutter. Wollen Sie mitfliegen oder nicht? Und wütend zahlte die Mutter, der Mann tätigte ein paar Anrufe und sie bekam ihr Ticket. Daheim in Tomsk beschwerte sich die Mutter über den korrupten Beamten, dessen Namen sie sich gemerkt hatte. Damit schien sie was losgetreten zu haben. Nur 2 Tage später meldete sich jedermann bei ihr.
Bitte ziehen Sie die Beschwerde zurück. Ich flehe Sie an. Sie kriegen Ihr Geld wieder und doch noch was obendrauf. Bitte, ich verliere hier gerade alles.
Die Mutter telefonierte über 1,5 Wochen hin und her mit dem Mann, ließ sich schließlich, trotz ihres Ärgers, erweichen. Als sie ihn dann erneut anrufen wollte, um ihm mitzuteilen, dass sie die Beschwerde zurückgezogen hatte, tönte ein greller Pfeifton aus der Ohrmuschel. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Sie sah auf der Webseite nach, die Referenz auf den Beamten war verschwunden. Er war auf einmal wie vom Erdboden verschluckt, als hätte es ihn nie gegeben. Was mit ihm geschehen war, wusste kein Mensch. Nach meinem 10-stündigen Spaziergang mit Aimgul freute es mich auf ein Bierchen mit Ilja, ein kleines leckeres Abendessen und eine zeitige Bettruhe. Denn für den nächsten Tag hatte erneut die Mutter zu einem Ausflug geladen, diesmal nach Samarkand. Eine uralte Mogulhauptstadt, wo es viele historische Stätten zu besichtigen galt und man auf den Spuren der alten Seidenstraße wandelte. Ich musste mir eingestehen, dass ich nur mäßige Lust hatte, erneut mit der schwatzhaften Mutter auf Tour zu gehen. Aber andererseits lernte ich so Samarkand kennen, und sie war nun einmal meine Gastgeberin, hatte mich registriert und mir eine kostenlose Wohnung gestellt. Da hatte ich im Grunde keine Wahl. Ich steckte meinen Schlüssel ins Schloss von Ilyas und meiner Wohnung. Der Schlüssel drehte sich, doch ein Widerstand blockierte von innen. Ich stutzte. Hatte Ilya etwa den Riegel von innen vorgeschoben? Offensichtlich, denn die Tür öffnete schließlich nicht, trotz geöffnetem Schloss. Ich klopfte, verhalten erst, dann immer lauter. Die Stahltür bullerte und dröhnte. Nichts regte sich. Ich rief ihn an, zweimal, dreimal, fünfmal. Wahrscheinlich hatte der gute Ilja geheimwerkt, dabei Bierchen getrunken und pennte jetzt wie ein Stein. Als er nach einer Dreiviertelstunde immer noch nicht geöffnet hatte, gab ich entnervt auf, machte einen langen Spaziergang, in der Hoffnung, in dieser Zeit würde er schon aufwachen und zurückrufen. Tat er nicht. Als ich zurückkam, war es Mitternacht. Langsam wurde ich sauer, ich wollte einfach nur noch in mein Bett. Ich malträtierte die Tür, hieb mit geballter Faust gegen den unnachgiebigen Stahl. Die einzige Tür, hinter der sich nichts regte, war Ilias, ganz im Gegensatz zum Treppenhaus, in das allmählich Leben kam. In vielen Etagen wurden Riegel zurückgeschoben, öffneten sich quietschend die Türen, ein kleiner Junge steppte zu mir hinauf, war wohl geschickt worden, um nachzusehen, wer da so einen Radau machte. Toll, dass das ganze Haus was merkte, Ilja aber nicht. Schließlich öffnete sich die Tür gegenüber. Was soll denn der Krach, du Knalltüte? Es ist schon spät. Und ich erklärte ihm meine missliche Lage. Tät ihm leid, meinte er, aber es sei eben schon nach Mitternacht. Und er gab mir dann die Nummer von Ilias Vater. Ich rief bei ihm an und er sagte, ich solle einfach zu ihnen kommen, Ilias Kinderzimmer sei ja ohnehin leer, ich könne dort schlafen. Der Vater bat mich dann noch am Türschlitz zu riechen. Er schien sich Sorgen, um seinen Sohn zu machen. Ich sagte, es rieche neutral, wahrscheinlich penne der einfach nur wie ein Stein. Der Samarkandtag war ein gewaltiger Kraftakt. Nach 3 Stunden Schlaf in Ilias Bett scheuchte mich die Mutter aus dem Bett. Wir trafen uns mit Ilja um 6 Uhr am Busbahnhof. Der entschuldigte sich wortreich, dann bestiegen wir einen Reisebus und begannen die Fahrt. Die 5-stündige Fahrt schlauchte. Der Bus wurde von den alten sowjetischen Plattenstraßen konstant durchgerüttelt. Und im Innenraum herrschte ein Kommen und Gehen. Ständig luden wir Leute aus und ein. Große Familien darunter. Mütter, die 3 Kleinkinder auf einem Zweiersitz verstauten und sich selbst auch noch dazu quetschten. Der Bus war von Kinderlärm erfüllt. Ilja schien das zu nerven, aber ich fand es im Grunde sehr schön, wie viele junge Menschen es hier gab. Nicht so wie in Russland oder Deutschland, wo die Busse voller Rentner saßen. Die Landschaft war karger geworden. Wir fuhren durch hügelige Steppe. Die sanften, saftgrünen Hügel waren mit wildem Mohn bekleckst. Nirgendwo ein Anzeichen menschlicher Zivilisation. Nur manchmal führten Fahrspuren in die weite Steppe hinein und verloren sich am Horizont. Ziemlich verpennt stiegen wir in Samarkand aus dem Bus. Nur die Mutter sprühte vor Energie. Müde siehst du aus, Junge, wie ein kleiner Jude, kicherte sie und kniff Ilja in die Wange. Ich kannte das schon, sie riss am laufenden Bande Judenwitze und dann lachten die beiden sich schlapp. Wir bummelten zwischen den Mogul-Heiligtümern hin und her. Alte Paläste, gewaltige fliesenbesetzte Tore, kleine Museen, in denen man in Staub und Steppe aufgefundene Ornamente ausstellte. Kleine Tonschüsselchen und Stößelchen, Kamelhufe, einen ledernen Trinkschlauch der Karawanenreisenden. Ein- oder zweimal machte ich gar deutsche Touristen unter den Besucherscharen aus. Das ließ mein Herz höher schlagen. Landsleute. Lustigerweise waren beide deutsche Pärchen, die wir trafen, wahre Riesen, sicher 2 Meter groß. Und Ilja staunte. Anscheinend stimme es ja doch, was man sich erzähle, dass die Deutschen so groß seien. Ilja wurde dann von einem indischen Touristen angequatscht. Excuse me, sir. Could you help me? Do you speak English? Ilja, der so gut wie gar kein Englisch sprach, gab zurück 50-50. Could you explain me this exhibition? 1 minute, gab er einsilbig zurück und winkte mir zu, damit ich für ihn dolmetschte. Wir gingen in ein Café, bestellten Samsi, usbekische Blätterteigtaschen, mit Hammel gefüllt. Die Mutter erzählte wieder. Corona sei eine Erfindung der Weltregierungen. Und selbst wenn nicht, Slawen wären zu kräftig, zu robust, um da ernsthaft gefährdet zu sein. Da stürben vielleicht Menschen anderer Völker dran, aber ich hatte das 3-mal nicht mal, genießt habe ich davon. Und weiter im Text. Manchmal glaube ich, das waren die Amerikaner. Ist doch bekannt, die verfolgen ihren Plan der goldenen Milliarde. Europa und Amerikaner werden überleben, der Rest der Welt nicht, der wird ausgelöscht. Ha, na, Corona hat nicht hingehauen. Aber ein listiges Volk. Haben ja auch AIDS erfunden, um die Neger loszuwerden. Aber genau deswegen kriegt ja jede Negerfrau 8 oder 10 Junges. Ein paar sterben an Hunger, ein paar an AIDS und 1, 2 kommen durch am Ende. Aua, das tut weh, dachte ich. Und den letzten Bus zurück nach Taschkent verpassten wir. Also fuhren wir mit dem Taxi. 35 € bot man uns an. Für 300 Kilometer. Ha, ihr spinnt ja, rief Ilyas Mutter. 20, keinen Som mehr. Die Taxifahrer sagten, das sei viel zu wenig. Dann eben nicht Pech gehabt. Und da kam ein bebrillter älterer Herr auf uns zu. Fahren Sie mit für 20. Er öffnete seinen Kofferraum, unsere Rucksäcke passten kaum rein. Erstens hatte er eine riesige Gasflasche im Kofferraum. Die meisten Autos in Usbekistan fuhren mit Methan, das vor Ort gewonnen und deutlich billiger war als russischer Importsprit. Die Nachteile? Das Volumen groß usbekischer Kofferräume war von einem großen Gasballon belegt. Es blieb kaum noch Platz für andere Dinge. Zweiter Nachteil, Auffahrunfälle brachten hin und wieder die Gasballons zum Explodieren. Um den roten Gasbehälter herum stand hier alles voller Pappkartons mit Hammelfellen und Baumwollhonig, abgefüllt in Colaflaschen. Ilja meinte, das sei kein Taxifahrer. Der müsse eh nach Taschkent, um den ganzen Kram dort abzuliefern und verdiene sich jetzt noch was dazu. Viele LKW- oder Berufsfahrer schauten vor Fahrtantritt immer noch mal auf den Taxiständen vorbei. Man konnte da meist eine schnelle Mark machen, denn fahren mussten sie ja ohnehin. Und so ging es 5 Stunden zurück. Ich schlief ein, es war kühl im Auto, fast zu kühl, da die Fenster geöffnet waren. Als es zu regnen begann, schien den Fahrer das nicht zu stören. Ich jedoch erwachte auf der Rückbank davon, als auf einmal dicke Regentropfen in mein Gesicht fielen. Ich bat den Fahrer, das Fenster zu schließen, doch ruhiger wurde es nicht. Denn der Fahrer hatte auch einen Pieper dabei, der vor Radarkontrollen und Geschwindigkeitsbeschränkungen warnte. Da er aber ohnehin die ganze Zeit zu schnell fuhr, piepste und piepste das grässliche Gerät ohne Unterlass. Endlich zurück in Taschkent machten wir noch in einer dubiosen Nebenstraße Halt, wo unser Fahrer die Hammelfelle und Honig abzuliefern hatte. Die beiden Männer schienen sich zu kennen, tranken einen Tee, rauchten Zigaretten und plauderten eine gute Dreiftelstunde. Wir warteten indes geduldig im Auto. Am Abend tranken wir noch ein paar Bierchen in der Küche. Ich war komplett erledigt vom langen Tag, trank nur ein Glas und wollte dann schlafen gehen. Ilja blieb noch ganz selig sitzen, um das verbleibende Bier auszutrinken. Ich schlief sofort ein, doch um 4 Uhr morgens wurde ich von lautem Rumpeln und Poltern geweckt. Ich erwachte und ein ziemlich orientierungsloser Ilja stand vor meinem Bett, Gesicht und Kleidung voller Staub und Fusseln. Ich lachte. Was soll denn das werden, Iljuch? Und er guckte komplett verwirrt. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich habe mich vorhin in mein Bett gelegt, bin da auch eingeschlafen, aber jetzt gerade bin ich hier auf deinem Balkon aufgewacht. Es sollte ja Leute geben, die im trunkenen Zustand zum Schlafwandeln neigten. Aus Internatszeiten konnte ich mich an zahllose Geschichten erinnern, bis hin zur Verwechslung eines Kleiderschrankes mit einem Urinal, was im betroffenen Zimmer für tiefgreifende Verstimmungen gesorgt hatte. Ilja wünschte mir noch ganz neben sich stehend eine gute Restnacht und empfahl sich in sein Zimmer. Der Morgenhimmel vor meinem Fenster war blutrot verfärbt. 2 Schwalben krakeelten, da sie ihr Nest auf dem Balkon hatten. Pausenlos flogen sie hin und her, verteidigten ihr Nestlein. Unsere neuerliche Anwesenheit in der sonst verwaisten Wohnung schien sie schwer zu irritieren. Endlich einmal Zeit zum Entspannen. Ilja war wieder wegen seiner Übersiedlungsdokumente unterwegs. Ich ging spazieren, holte mir Shawarma an einem einladenden Imbiss am Eck. Hier konnte man mit Karte zahlen. Ich hielt meine Kreditkarte ans Lesegerät, frohlockend, dass diese hier in Usbekistan wieder funktionierte, im Gegensatz zum sanktionierten Russland. Doch anstatt mich die PIN selber eingeben zu lassen, fragte mich der Verkäufer danach. Mich irritierte das, doch hier war das überall so. In großen Geschäften oder Fastfood-Ketten wurden Karten meistens akzeptiert, doch immer sagten die Kunden ihre PINs laut an, für alle mithörbar, und der Verkäufer tippte sie selbst ein. Es waren die Details, die diese Reise so unheimlich spannend machten. Eine Frau vor mir im Bus hatte einen Ring am Finger, an den ein kleines Display angebracht war. Das hatte ich schon oft gesehen und Ilja erklärte mir dann, dass das ein Gebetszähler war. Sobald man zu Allah gesprochen hatte, drückte man auf ein kleines Knöpfchen und zur angezeigten Zahl auf dem Display wurde eine 1 addiert. Später traf ich mich mit Mushtari, einer Studentin, die ich über meine Lieblings-App Tandem kennengelernt hatte. Sie studierte Linguistik in Taschkent, arbeitete als Deutschlehrerin. Sie erwartete mich im Zentrum, vor einem kleinen hübschen Park, über dem die schwere, würzige Wolke duftender, satter Blumen hing. Sie war großgewachsen und etwas schüchtern, trug ein hübsches weißes Sommerkleid, auf das ein paar bunte Papageien gedruckt waren. Sie war aus der Provinz, aus Gisach, sprach kein Russisch und konnte nur Usbekisch und Deutsch. Letzteres sogar ziemlich gut. Sie wollte weg aus Usbekistan, am liebsten nach Deutschland, doch der DAAD hatte ihre Bewerbung abgelehnt, für die Universität Greifswald. Ach nein, du wolltest an die Uni Greifswald? Da habe ich studiert. Ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Tja, was tun? Egal, ich bewerbe mich gerade noch einmal. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Usbekistan hatte mit einer enormen Abwanderungsrate zu kämpfen. Das galt für alle zentralasiatischen Länder. Der Möglichkeiten, wohin man abwandern konnte, gab es viele. Im Grunde, so sagte Mushtari, gäbe es überall Usbeken. Der Traum vieler junger Leute sei hingegen die USA. Eben vor allem deshalb, weil man da Scheine machen könne. Aber es sei eben auch ein oftmals unerreichbarer Traum. Die Hürden seien hoch. Und viele führten ein unglückliches Leben in den Staaten. Sie gingen dort irgendeiner Arbeit nach, sehnten sich nach ihren Familien und wohnten mit anderen Zentralasiaten in beengten Behausungen, am Rande prosperierender Großstädte, in deren Zentren sie tagtäglich stundenlang pendelten. Ebenfalls beliebt war Südkorea. Das kam daher, dass in den 50ern zu Zeiten des Koreakrieges viele Koreaner in die Sowjetunion geflüchtet waren. Man hatte ihnen Asyl gewährt und die allermeisten in die Sowjetrepublik Usbekistan geschickt. Dort lebten viele bis heute, daher sehe man auch zahlreiche Koreaner im Stadtbild. Geh mal beim Koreaner essen, empfahl sie, das ist super lecker. Du musst nur aufpassen, dass du kein Hundefleisch bestellst, falls du da ethische Bedenken haben solltest. Auch wenn es wirklich lecker ist. Jedenfalls unterhält Südkorea wegen der umfassenden koreanischen Diaspora gute Beziehungen zu Usbekistan, hat im ganzen Land koreanische Kulturzentren eröffnet, in denen Usbeken die Sprache lernen oder sich um ein Studium in Korea bewerben konnten. Auch die Türkei ist ziemlich beliebt, nur 4 Flugstunden entfernt und ohne größere Sprachbarriere. Usbekisch ist eine Turksprache, eng mit dem türkischen verwandt, daher fällt es den Arbeitsmigranten leicht, dort zurechtzukommen. Das betrifft auch Kirgisen, die ebenfalls eine Turksprache sprechen. Einzig den Tadschiken nützt das nichts, deren Sprache ist mit dem Persischen verwandt. Die kommen in Zentralasien schlecht zurecht, sagte Mushtari. Die können sich einzig mit den Afghanen unterhalten. Und die Turkmenen, naja, die kommen eh nicht raus. Das ist, abgesehen von Afghanistan, natürlich das unterdrückteste Land der Region. Der Diktator Serdar Berdimuhamedow ist ein totaler Spinner. Er gibt sich als Künstler und Maler, tritt öffentlich auf und singt. Und das Volk muss sich zu Zehntausenden versammeln. Alle applaudieren, weil es gefährlich wäre, keine Begeisterung zu zeigen. Das wird kontrolliert. Vor 3 Jahren hatte er erklären lassen, weiß sei seine Lieblingsfarbe. Und andere Farben verachte er. Und verbot daraufhin andersfarbige Autos. Und er ließ gar ein Importverbot. Fortan nur noch weiße Autos auf Turkmenistans Straßen. Hinter deren Lenkrädern übrigens ausschließlich Männer sitzen, denn es ist das letzte Land weltweit, das es Frauen verbietet, hinterm Steuer zu sitzen. Naja, und das Auswanderungsland mit der ambivalentesten Beziehung ist wohl Russland. Unser großer Bruder. Nach Russland gehen unzählige, die Hürden sind weit niedriger als bei allen anderen Ländern. Es ist leicht, dort Arbeit zu finden. Und die Russen haben immer irgendwelche Hilfsarbeiten abzugeben, denen sie selbst nicht nachgehen wollen. Aus Tadschikistan fahren noch mehr dorthin. Jeder dritte tadschikische Mann verdient sein Geld in Russland. Aber es ist meist kein schönes Leben für die Gastarbeiter. Viele Russen blicken auf die Zentralasiaten herab, gegen Ressentiments und Vorurteile. Seit Kriegsbeginn stößt Russland uns sowieso vor den Kopf. Viele Arbeitsmigranten wurden ausgewiesen, man wolle die steigende Arbeitslosigkeit in Russland bekämpfen, ausgelöst durch den massiven Rückzug westlicher Firmen und reserviere Arbeitsplätze, die traditionell von Gastarbeitern belegt werden, nun erst einmal für Russen. So ist es Tadschiken und Usbeken in manchen russischen Regionen inzwischen verboten, als Taxifahrer zu arbeiten, als Holz- oder Fabrikarbeiter. Und sowieso, Russland entgleite der postsowjetische Raum. Spätestens mit der Ukraine haben sie doch gezeigt, bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Die Post-Sowjet-Länder, die noch mit Russland kooperieren, tun dies vor allem aus Angst oder Abhängigkeit. Für Zentralasien ist die wirtschaftliche Abhängigkeit zu groß. Wir sind auf Russland angewiesen und Kasachstans Norden ist überwiegend von Russen bevölkert. Wenn die zu sehr eigene Wege gehen, dann heißt es plötzlich, ihr behandelt unsere Landsleute schlecht, wir müssen leider einmarschieren. Genau das gleiche wurde ja auch in der Ukraine gesagt. Naja, Russland. Im Moment hält die Sowjetzeit noch kräftig nach. Bildungssprache ist hier Russisch, nicht Englisch. Viele Städter sprechen die Sprache fließend, haben in russischen Schulen gelernt. Menschen, die zu Sowjetzeiten aufgewachsen sind, kamen eh früher oder später mit der Sprache in Berührung. Doch es ist bereits ein Trend erkennbar. Aus Taschkent gehen immer weniger Leute nach Russland. Man hat dort erkannt, dass Russland auch nicht das Land hinter dem Regenbogen ist. Dort verschieben sich die Auswanderungstendenzen massiv Richtung Europa, USA, vielleicht noch Türkei. Menschen, die nach Russland gehen, kommen vor allem aus den kleineren Städten oder aus der Provinz. Ich hörte ihr interessiert zu, was sie mir über diese Weltregion berichtete, die mir so fremd und unbekannt war. Tatsächlich sind die Stan-Länder für Europäer mit die letzten weißen Flecken auf der Landkarte. Selbst mit Sub-Sahara-Afrika verbindet man Stereotype, Vorstellungen, Klischees. Mit Ländern wie Usbekistan oder Tadschikistan verbinden viele hingegen nicht einmal vage Assoziationen. Wüste vielleicht oder Steppe. Umso spannender für mich, diese abgeschiedene Weltregion im Zentrum Asiens kennenlernen zu dürfen. Wir zahlten, verließen die gemütliche Terrasse und bummelten noch ein Weilchen durch die Stadt. Freitagmorgen 4.30 Uhr. Mein Wecker klingelte und aus klebrigen Augen blickte ich in das verschmierte Rot des Morgenhimmels. Ich trank eine große Tasse Kaffee, schmierte mir meine arme, bereits ordentlich verbrannte Haut mit Sonnencreme ein. Ich war mit einem Ghul um 6.30 Uhr am Hauptbahnhof verabredet, um zum Wandern in die Berge zu fahren. Auf dem Pepsi-Bazar hatten die meisten Stände noch geschlossen. Doch eine Frau verkaufte bereits Erdbeeren und ich kaufte eine ordentliche Frühstücksportion.